Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Michel Ries.
Wir haben einen Gast aus Österreich. Ich freue mich, dass er da ist, der Schriftsteller Arno Geiger. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen, Michel Ries.
Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen und die Nacht war nicht allzu kurz.
Ich habe gut geschlafen. Sie war ein bisschen verkürzt, weil wir gestern ja etwas zu feiern hatten.
Das war der Hintergrund meiner Frage. Gestern wurde das Festival Stuttgart liest eröffnet und ich vermute mal, dass Sie bis zum Schluss mit dabei waren.
Ja, doch.
Wenn man im Mittelpunkt eines Festivals steht, dann muss man natürlich bis zum Schluss mit dabei sein. Wie war die Eröffnung? Wie hat es Ihnen gefallen?
Ja, ich stehe immer noch ganz unter dem Eindruck, also so eine leise Glückseligkeit durchfließt mich noch. Es war ein sehr intensiver, sehr schöner Abend.
Wie wird das für Sie sein, sich in den kommenden Tagen möglicherweise mehrmals selbst zu begegnen? An der Front des Schriftstellerhauses hängt ein großes Fassadenbanner mit Ihrem Konterfei drauf.
Ja, ich war gestern schon dort. Normalerweise sehe ich mich selber nicht so gern. Aber dadurch, dass das eine künstlerische Darstellung ist, die ich sehr fein finde, und ich erkenne mich wieder darin, in der Darstellung, mich hat es angesprochen.
Was empfinden Sie dabei, als eher zurückhaltender, manchmal fast schüchtern wirkender Mensch, sich da so groß hängen zu sehen?
Ja, wie soll ich sagen, ich bin jetzt halt doch schon länger erfolgreich als nur ein halbes Jahr. Und ein bisschen adaptiere ich natürlich an die Situation. Ich finde es immer noch abenteuerlich, dass das mit mir passiert ist. Ich habe mich als junger Mensch nicht dort gesehen natürlich. So finde ich es erstaunlich, aber vor allem schön. Also es ist klar, ist das wunderbar, dass ich gelesen werde, dass meine Bücher gelesen werden.
Sie werden in den kommenden 5 Tagen in Stuttgart an ganz unterschiedlichen Orten aus Ihrem Roman lesen, zum Beispiel in einem Luftschutzbunker. War das Ihre Idee?
Nein, die Planung und die ganzen Verdienste für dieses in meinen Augen wunderbare Programm, die gehören dem Schriftstellerhaus und allen Beteiligten, die da über Monate daran gearbeitet haben.
Welche Wirkung, glauben Sie, hat so ein Ort auf die Erzählung, auf Sie persönlich und auch auf das Publikum, das zuhört?
Ich finde das eine ganz tolle Sache, weil es besser ermöglicht, anschaulich zu machen, dass Literatur im besten Fall mehr ist als Papier, dass das welthaltig ist, dass es da ganz starke Beziehungen gibt zur Welt, in der wir leben. Das hat etwas mit uns zu tun. Und wenn ich das veranschaulichen kann, am Monte Scherbellino hier in Stuttgart, wo der Schutt, der Trümmerschutt, der Bombenschutt aufgetürmt ist, dann vergegenwärtige ich, wenn man so will, unsere eigene biografische Tiefe, die wir haben. Das ist unter anderem, woher wir kommen.
Hintergrund ist natürlich die Zeit, in der Ihr letzter aktueller Roman spielt, Unter der Drachenwand, und erzählt die Geschichte des jungen Soldaten Veit Kolbe, der durch Granatsplitter körperlich und durch die Grausamkeiten des Krieges auch seelisch verletzt und erschöpft von der Ostfront auf Erholungsurlaub nach Hause geschickt wird im Jahre 1944. Er verbringt die meiste Zeit am Mondsee im Salzkammergut, das liegt unter der Drachenwand, daher der Titel, kämpft dort mit seinen Albträumen, hofft, nie mehr eingezogen zu werden und verliebt sich in die Darmstädterin Margot. Was hat Sie als Jahrgang 1968 daran gereizt, in die letzten Monate des Zweiten Weltkriegs einzutauchen?
Ja, das ist ein breites Spektrum an für mich wichtigem oder Dinge, wo ich das Gefühl hatte, da packt mich etwas an der Gurgel. Ich fand das die Romane über die Zeit zu sehr retrospektiv erzählt sind, dass das auch die Historiker können, also rückblickend die Zeit zu betrachten. Und für mich war es reizvoll, dass ich mir gedacht habe, vielleicht sollte ich Kraft der Literatur in die Zeit zurückgehen, diesen emotionalen Raumkrieg betreten, das Wissen des Nachgeborenen ausblenden und mich zu fragen, wie fühlt es sich an, im fünften Kriegsjahr zu leben, im sechsten Kriegsjahr zu leben. Das ist vielleicht der stärkste Reiz, den ich hatte.
Wer den Roman liest, hat das Gefühl, wirklich an vielen Stellen mittendrin mit dabei zu sein in der Geschichte. Wie und wo haben Sie recherchiert, um so detailgetreu schreiben zu können?
Ja, also die Sekundärliteratur war es eben nicht, oder also Bücher über die Zeit, weil dort immer das Wissen, das wir heute haben, vorherrscht. Und ich habe versucht, an Briefe heranzukommen, an Tagebücher, also an Informationen, die aus der Situation, aus dem Augenblick heraus geschrieben sind. Es ist überraschend, wie leicht das ist, an Briefe heranzukommen, am Flohmarkt, auf eBay. Die Leute haben geschrieben, geschrieben, geschrieben. Es war die einzige Möglichkeit, die sozialen Kontakte zu wahren, weil der Krieg reißt alles auseinander. Und das geht in die Zehntausende, was ich an Briefen gelesen habe. Also 10 Jahre lang habe ich das vorbereitet, das Buch.
Danach haben Sie sich hingesetzt und das Buch, ich glaube, in 4 Monaten geschrieben. Wie viel von dem, was Sie recherchiert, was Sie gesammelt haben, ist Wahrheit? Wie viel Fiktion?
Der Roman ist erfunden und die Charaktere sind erschaffen. Aber die ganzen Details, das ist ein erfundenes Haus mit echten Türen und Fenstern und mit die Details, die Wertigkeit der Dinge, das ganze Fundament ist aus der Recherche heraus, dass ich festen Boden unter die Füße bekommen habe. Letztlich im Erzählen glaube ich, dass die Fiktion ein Präzisionsinstrument ist, dass ich Kraft der Erfindung sehr viel genauer erzählen kann, als wenn ich eine unter Anführungszeichen wahre Geschichte nacherzähle.
Wie schwer war es für Sie, sich in das Gefühlsleben der Menschen hineinzudenken?
Ja, herausfordernd. Also darum hatte ich diesen langen Vorlauf von 10 Jahren, so eine schrittweise Annäherung. Und je mehr man sich auf etwas einlässt, desto leichter wird es. Letztlich, als ich es geschrieben habe, ist es mir nicht schwer gefallen. Und darum habe ich es dann auch geschrieben, weil ich wusste, ich bin so weit.
Sie machen das ja nicht nur in diesem Buch, sondern auch schon in Büchern davor, als es um die Demenzerkrankung Ihres Vaters ging oder alles über Sally. Da werden wir im Laufe der Sendung auch noch drauf zu sprechen kommen. Wann und wie haben Sie für sich entdeckt, dass Sie eine sehr ausgeprägte Fähigkeit zur Empathie haben?
Ja, letztlich wahrscheinlich über die Literaturkritik, weil die mir das bescheinigt hat. Weil wenn man etwas kann, dann macht man das ganz selbstverständlich. Das reflektiere ich ja gar nicht. Aber wenn dann plötzlich Menschen sagen, der Geiger, der kann eins besonders gut, sich einfühlen, auch in Frauen, in ältere Menschen, in jüngere Menschen, das ganze Spektrum, dann denke ich mir, aha, das, und das baut natürlich auf und das gibt Selbstvertrauen. Und dann denken wir, ah ja, stimmt. Und das ist einfach das, was mich am meisten interessiert.
Kann das nur funktionieren, wenn man das eigene Ich nicht so wichtig nimmt?
Das denke ich schon, dass im Schatten der Egozentrik kein Gras wächst. Es gibt Menschen, die können von sich selbst nicht absehen. Die stehen sich immer selber im Weg. Und ich habe kein besonders großes Ego. Und beim Schreiben ist es dann so, dass ich selber nicht wichtig bin und das geht dann auch. Dass ich sage, ich bin jetzt der Stellvertreter von Veit Kolbe, ich bin der Stellvertreter von Oskar Mayer, das ist auch eine Figur in Unter der Drachenwand. Und ja, ich würde das bestätigen.
Jetzt war die Entstehung des Buches Unter der Drachenwand ein ziemlich langwieriger Prozess. Sie haben das schon angedeutet. Tausende Seiten aus Korrespondenzen und Briefen und Tagebüchern haben Sie gelesen, haben sich Notizen gemacht, neue gelesen, wieder liegen gelassen und dann nach über 10 Jahren geschrieben in einem Kraftakt innerhalb von 4 Monaten. Wie kraftraubend war diese Arbeit?
Ja, sehr. Und ich bin da froh, dass meine Frau Verständnis hat, wenn ich so in einen Arbeitsprozess eintauche. Es war vor allem emotional eine zehrende Arbeit, eben weil ich Stellvertreter meiner Figuren bin, in einer schrecklichen Zeit voller Ungewissheit. Die wissen ja nicht, dass es das letzte Kriegsjahr ist. Sie wissen nur, dass es das fünfte ist. Und sie wissen, ich dauere das noch 3 Jahre. Und die Bedrängnis ist ungeheuerlich. Das nachzuvollziehen im Moment des Schreibens, nämlich in gewisser Weise habe ich das nicht unbeschadet geschrieben. Also ich habe, das ist eine unglaublich wichtige Arbeit für mich.
Was heißt das konkret? Sie haben das nicht unbeschadet schreiben können?
Weil es einen anders zurücklässt. Also ich bin mir meiner eigenen Zerbrechlichkeit nochmals deutlicher bewusst geworden. Ich bin als Schriftsteller ein mutiger Mensch, aber als privater Arno Geiger bin ich eh schon ängstlich. Das ist so. Ich glaube, ich habe das geerbt von meinem Vater. Und ja, doch, also wie zerbrechlich ich bin und wie zerbrechlich wir alle sind, das hängt mir jetzt umso mehr noch nach.
Arno Geiger, der unter anderem den Hölderlin-Preis bekommen hat und den Deutschen Buchpreis. Und seit gestern Abend weiß er, dass er auch Träger des Europäischen Literaturpreises ist. Für seinen jüngsten Roman Unter der Drachenwand. Da wird die Laune noch besser.
Ja, doch. Der wird in den Niederlanden vergeben, der European Literature-Preis für den besten europäischen Roman des vergangenen Jahres. Und das ist natürlich ein großer Zusammenhang. Also man konkurriert halt nicht nur mit den deutschsprachigen, sondern mit den europäischen. Das ist groß, hohe Ehre. Schon was Besonderes, dieser Preis. Ich habe gestern ziemliche Luftsprünge gemacht.
Ja. Das kann ich gut nachvollziehen. Vor 50 Minuten ist die sogenannte Shortlist, also die Kurzliste mit den noch verbleibenden 6 Kandidaten für den diesjährigen Deutschen Buchpreis rausgekommen. Sie haben sie vor sich liegen. 6 Namen, die mir, muss ich gestehen, allesamt nichts sagen. Kennen Sie da jemanden davon?
Ja, den Sascha Stanisic kenne ich persönlich, ein ganz toller Autor. Und es ist eine schöne Liste, muss ich sagen. Junge Autorinnen und Autoren und mit Norbert Scheuer, ein älterer Autor, für den es mich sehr, sehr freut, dass er Aufmerksamkeit bekommt, sehr guter Autor. Es ist eine Österreicherin dabei, die aber hier in das Buch von Raffaela Edelbauer, das Flüssige Land, hier in Stuttgart erschienen bei Klett Cotta, was auch wichtig ist dann immer für den Verlag. Also für Klett Cotta ist das großartig, toll, die eine tolle Arbeit machen. Ja, und eine oder einer wird den Preis bekommen.
Mit Sicherheit.
Und die fiebern dem natürlich entgegen, weil es wichtig ist.
Sie haben den Deutschen Buchpreis 2005 bekommen für Es geht uns gut. Wie wichtig war diese Auszeichnung damals für Sie?
Das kann man gar nicht ermessen. Ich war ein No-Name-Autor. Ich war in einer schwierigen Situation existenziell. Es war mein 4. Buch. Die 3 Bücher davor hatten sich überhaupt nicht verkauft. Ich war Mitte 30 und ich wusste nicht, wie es weitergeht. Und dann erfinden die einen neuen Preis und ich stehe dann auf der Shortlist und plötzlich, ich merke, irgendwie, ich bin noch nicht einmal chancenlos und trotzdem hätte dieser Moment auch verstreichen können. Und mit dem Deutschen Buchpreis ist eine Tür für mich aufgegangen und ich bin durch die Tür durchgegangen.
Und Sie hatten damals, weiß Gott, namhafte Mitkonkurrenten. Daniel Kehlmann, die Vermessung der Welt, war damals auch nominiert und Sie haben den Preis gewonnen.
Ja, das ist so. Es kann immer auch anders ausgehen, aber ja, das ist so. Das war ein klarer Juryentscheid damals für Es geht uns gut. Das war auch ein Buch, wo ich alles reingelegt hatte. Also ich habe in gewisser Weise auf Sein und Verrecken geschrieben. Also ich wusste, ich muss mich auf eigene Beine stellen.
Sie haben schon angesprochen, dass es damals für Sie eminent auch existenziell wichtig war, diese 25.000 Euro zu bekommen, damit Sie wieder über die Runden kommen. Wie groß war dann hinterher auch der Ansporn, weiterzumachen?
Ich muss ja sagen, das Besondere am Deutschen Buchpreis ist, dass er nicht nur Geld gibt, sondern dass ich Leserinnen und Leser bekommen habe. Und das macht unabhängig. Das, was wirklich unabhängig macht, das ist, wenn man gelesen wird. Und das Schreiben, das ist mein Lieblingsleben. Mich musste man nie motivieren. Aber das Selbstbewusstsein, das ich bekommen hatte durch die Anerkennung, durch das Lob. Jeder Mensch braucht Anerkennung und Lob. Und man sieht das bei Kindern, bei Schülern, wenn sie Anerkennung bekommen, wie sie aufleben, wie sie sich plötzlich etwas zutrauen. Und liebe Damen und Herren, Lob ist was ungeheuer Wichtiges.
Waren Sie diesen Sommer bei den Bregenzer Festspielen?
Nein, da muss ich passen. Das war sofort ausverkauft.
Ja, wie jedes Jahr. Also es ist ganz, ganz schwierig, da an Karten ranzukommen. Und es muss wieder nach all dem, ich war auch nicht dort, aber was ich gelesen und gesehen habe, so in Videos, wieder ein Riesending gewesen sein mit Verdis Rigoletto. Gibt es im August 2020 nochmal? Werden Sie vielleicht nächsten Sommer hingehen?
Ja, ich habe es mir vorgenommen. Mein älterer Bruder und meine Mutter waren und ganz begeistert und ja, und dann kann ich den alten Kollegen noch einen kleinen Besuch abstatten vielleicht. Ja, es war die schönste Zeit vielleicht, also die unbeschwerteste Zeit in meinem Leben, als ich auf der Seebühne in kurzen Hosen als Bühnenarbeiter gearbeitet habe.
Sie haben viele Jahre bei den Bregenzer Festspielen als Tontechniker gearbeitet. Welche Aufgabe genau hatten Sie?
Ich war Gehilfe, ich habe Kabel verlegt, ich bin in jedes dreckige Loch auf der Seebühne hineingekrochen, im Badehosen Kabel im Wasser verlegt. Also der Aufbau war großartig. Also vor allem junge Männer und wie junge Hunde. Also wir haben so viel gelacht und waren so fröhlich. Und schwere körperliche Arbeit ist etwas Schönes. Die Lautsprecher, die wiegen 100 Kilo und die da in dieser riesigen Bühne raufzustemmen, raufzuziehen, reinzuzwängen in die Kaschur. Aber ja, da irgendwie ist da was in Archaisches in unseren Körpern. Also körperliche Arbeit, ich bin ein Mann des Geistes, aber eigentlich habe ich mich dort wohlgefühlt.
Wie sind Sie damals an diesen Job gekommen?
Ja, das ist da. Wie es halt das Leben so Zufälle gibt. Wir hatten in den 70er Jahren Fremdenzimmer, also wir Kinder mussten die Zimmer räumen und meine Mutter hat Zimmer vermietet, weil sie gerne Leute um sich herum hatte.
An die Piefkes. Dann kamen sie aus Deutschland auch, und haben dann bei ihnen in den Zimmern gewohnt.
Ja, und Niederländer. Und dann kam der Tonchef von der Wiener Staatsoper, der auch den Ton in Bregenz gemacht hat, bei uns unter und der brauchte Gehilfen und der hat dann gleich, wenn man so will, die Buben gesagt, so, und ihr könnt im Sommer natürlich bei mir arbeiten. Der Wolfgang Fritz war dann 17 Jahre lang mein Chef als Tontechnikchef.
Ja. Inwieweit hat Ihnen diese Arbeit damals auch hinterher Stoff für Geschichten geliefert?
Ja, die Kollegen untereinander, also all Bühnenarbeiter, viele Lebenskünstler, die im Winter als Straßenmusikanten auf Mallorca gearbeitet haben oder als Segellehrer in der Karibik, ich weiß nicht. Und das hat mich bestärkt überhaupt darin, in meinem Lebensentwurf Künstler zu werden. Ich bin halt auch ein Mittelstandskind aus Vorarlberg, also so Sicherheit ist groß geschrieben. Und dort habe ich auch gesehen, dass das geht. Stoff, es war eher ein Lebensgefühl, das ich dort mitgenommen habe. Ganz wichtig für mich, elementar wichtig.
Schriftsteller Arno Geiger, geboren vor 51 Jahren in Bregenz am Bodensee, aufgewachsen in Wolfurt in Vorarlberg und er lebt und schreibt heute in Wien. Was schätzen Sie an der Hauptstadt?
Ja, eine Stadt ist etwas Praktisches, sage ich immer. Also ich habe alles greifbar, allein das theoretische Wissen, dass es eben eine Oper gibt und einen Haufen Kinos, auch wenn ich es gar nicht in Anspruch nehme, mal für 4 oder 8 Wochen. Es ist angenehm zu wissen, dass alles da ist. Und die Anonymität. Ich bin am Dorf aufgewachsen und man lebt wie im Glashaus. Und das hat Bedeutung für mein Schreiben, dass ich gerne ein bisschen am Rand lebe, also nicht im Mittelpunkt. Das ist in der Stadt leichter als im Dorf.
Würden Sie sagen, Wien ist inzwischen sowas wie Ihre zweite Heimat geworden?
Ich bin Vorarlberger. Das dort hat mich der Herrgott hingespuckt. Das ist so, das ist nicht zu ändern. Dort bin ich aufgewachsen, dort bin ich geprägt. Das ist meine Herkunft. Ich bin gelernter Wiener, so gut das geht. Und ich fühle mich sehr, sehr wohl in Wien. Aber Heimat, das ist Vorarlberg.
Wie eng ist Ihre Verbindung heute noch nach Vorarlberg?
Ja, eben sehr eng. Dort komme ich her. Ich bin nicht denkbar. Also das, was ich geworden bin, ohne meine Herkunft, meine Eltern, meine Geschwister, das ganze Umfeld, die Prägungen. Mein Vater ist gestorben vor 5 Jahren. Ich fällt mir sehr. Ganz ein wichtiger Mensch. Meine Mutter lebt noch, ich bin sehr viel dort. Meine Frau ist auch aus Bregenz. Es ist gut für uns, dass wir immer in dieselbe Richtung fahren müssen, teilweise auch aufgrund der Krankheiten von Eltern. Sehr eng. Ist auch mit Verantwortung verbunden, familiärer Natur. Wir fühlen uns dort wohl. Im Sommer ist herrlich. In Wien ist es unglaublich heiß mittlerweile. Also in Wien spürt es, glaube ich, eine der drei am stärksten betroffenen Städte vom Klimawandel. Es ist unglaublich heiß im Sommer.
Wo finden Sie jetzt im Herbst die besseren Pilze, in Vorarlberg oder in den Wäldern rund um Wien?
Ja, weil ich jetzt im Herbst in Wien bin, in Wien. Aber meine Schwester hat sie früher gefunden, die Steinpilze in Vorarlberg. Ich war schon ganz neidisch, weil in Wien hat es wenig geregnet. Nein, meine Frau und ich, wir gehen oft Pilze sammeln und wir haben vor 8 Tagen, 3 Kilo Steinpilze nach Hause gebracht. Das ist wunderbare. Die schönsten, glaube ich, die wir je gefunden haben.
Ich habe großen Respekt vor Pilze sammeln, weil ich schlicht und einfach nicht unterscheiden könnte, welche ich essen darf und welche giftig sind. Merken Sie das immer sofort?
Ja. Ich bin ein Mann des Buches. Als wir so ein Faible entdeckt haben für das Pilze sammeln, habe ich gleich einmal ein paar Bücher bestellt in der Buchhandlung. Wir haben einen halben Meter Literatur zu Hause und meine Frau hat dann auch Begeisterung entdeckt und sie ist noch besser als ich. Und ich habe den besseren Geruch, den besseren Geschmackssinn. Sie hält es mir dann immer hin und sagt, Arno, riech du, da steht, riech nach Carbol. Und dann sage ich, riecht wie Tinte, also Carbol. Ja.
Und dann sollte man den Pilz lieber nicht kochen.
Ja, genau. Und das ist eben wichtig. Alles, was ich mache, denke ich, dass mache ich mit großer Leidenschaft und ich möchte, dass Dinge einen Namen haben. Wir bestimmen jeden verdammten Pilz, den wir im Wald sehen, weil wenn Dinge einen Namen bekommen, dann bekommt es auch ein Gesicht, man erkennt es wieder.
8 Romane hat Arno Geiger bisher geschrieben mit ganz unterschiedlichen Themen. In Der alte König in seinem Exil beschreibt er die Geschichte seines demenzkranken Vaters. Unter der Drachenwand spielt in den letzten Kriegsmonaten und in Alles über Sally schlüpft er als damals 40-jähriger Mann in die Rolle einer 50-jährigen Frau, die ihren Gatten betrügt. Wie riskant war dieses Projekt?
Ich hatte ein bisschen Spuntus, sagt man im Dialekt bei uns. Also war schon Angst, dass ich mich übernehme oder dass dann die Frauen sagen, ja, ist ein netter Versuch, aber leider, er ist gescheitert. Aber ich finde das unglaublich reizvoll, die Welt aus der Perspektive von anderen zu betrachten. Nur so bekomme ich ein dreidimensionales Bild von der Welt, wenn ich meine eigene Perspektive verlasse und Dinge von einer anderen Seite sehe. Und das ist menschheitsgeschichtlich was außerordentlich und neu, dass Frauen von 50 Jahren mitten im Leben stehen, Wahlmöglichkeiten haben. Und ich dachte, über das möchte ich schreiben.
Wir haben ja schon über Ihre ausgeprägten empathischen Fähigkeiten gesprochen. Hatten Sie in diesem speziellen Fall zusätzliche weibliche Unterstützung?
Ja, doch. Sally ist Lehrerin an einem Gymnasium und ich habe 2 Lehrerinnen in Wien gefragt, die eben so ungefähr im Alter von Sally sind, ob sie ein bisschen mir erzählen würden aus dem beruflichen Leben auch, aber auch also wie sie so ins Leben hineingestellt sind. Und das hatte viele Vorteile, aber es hat dann eben auch Nachteile, dass ich ein bisschen mich gebundener gefühlt habe, weil ich dann als Künstler, ich muss mich wieder befreien, wenn ich schreibe. Und die eine war dann nicht ganz zufrieden, weil die hätte lieber gehabt, dass es mehr sie ist. Und das ist schwierig. Also eigentlich bin ich ein großer Befürworter der Fiktionen. Ich recherchiere nicht so gerne im Gespräch. Ja.
Wie haben Ihre Leserinnen auf die Geschichte dann hinterher reagiert? Gab es keine Äußerungen in die Richtung, sowas kann ja nur ein Mann schreiben oder was nimmst du dir denn raus?
Nein, die Kritikerinnen, da habe ich die euphorischsten Kritiken bekommen. Es waren eher die Männer, die gesagt haben, solche Frauen gibt es gar nicht. Oder die absurdesten Kritiken von Männern, komischerweise. Wobei...
Haben Sie eine Erklärung dafür?
Ich glaube, die haben Angst vor Frauen. Sally ist, die ist so vital und so kräftig. Eben, das ist das menschheitsgeschichtlich Neue. Das, also Effi Briest war mit 30 schon altes Eisen. Erledigt. Keine Wahlmöglichkeiten mehr. Und heute ist Männer, die schauen schon so ein bisschen Richtung, wie soll man sagen, Rente. Die sind nicht so lange noch wandlungsfähig, offen für Neues. So nehme ich das jedenfalls wahr, dass die Frauen länger in Bewegung bleiben.
Österreich wird momentan übergangsweise von einer Frau regiert. Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit Ihrer sogenannten Expertenregierung?
Ja, die ist sehr erfrischend, unsere Expertenregierung. Die haben natürlich, das ist wie eine Kür. Die wissen, sie sind 3 Monate im Amt. Die haben keine großen Pläne für die Zukunft. Und ja, das... Wir sind ein geplagtes Land. Viel zu viel Hickhack in der Tagespolitik. Und das ist jetzt einmal Pause mit der Expertenregierung.
Also die wird angeführt seit dem 3. Juni von der früheren Generalanwältin beim Obersten Gerichtshof, Brigitte Bierlein, nachdem die eigentliche ÖVP-FPÖ-Regierung mit Sebastian Kurz an der Spitze im Zuge des skandalösen Ibiza-Videos auseinandergebrochen war. Heißt der neue Bundeskanzler nach den Wahlen am 29. September so wie der alte Sebastian Kurz?
Ja, wir müssen davon ausgehen, wenn man jetzt den Umfragen glaubt, es ist nicht mehr lange bis zu den Wahlen. Aber das wird sich dann nach der Wahl natürlich zeigen, aber ich glaube schon, ja.
Nach den letzten Umfragen liegt auf jeden Fall die Kurzpartei ÖVP bei 35%, SPÖ und FPÖ bei jeweils gut 20%. Was wünschen Sie sich persönlich für die Zeit nach der Wahl politisch?
Ja, schon eine Veränderung zur letzten Koalition. Ich bin ein sehr pragmatischer, real denkender Mensch. Es ist kein Wunschkonzert, wir sind in einer Demokratie, aber vielleicht, dass die ÖVP und die SPÖ wieder einen Anlauf nehmen und das dann auch auf sehr solide Beine stellen. Das ist einfach diese tiefe Konkurrenz zwischen diesen Parteien. Also in den vergangenen Jahrzehnten, man darf auch nicht vergessen, dass die sich so schlecht vertragen und dass drum auch andere Koalitionen dann entstehen. Das ist eine sehr unglückliche Situation in Österreich.
Wir haben in den vergangenen knapp 2 Stunden von Ihnen gehört, beziehungsweise über Sie erfahren, dass Sie über ganz viel unterschiedliche Themenbereiche bislang in Ihren Romanen geschrieben haben. Wann schreiben Sie über die Machtkämpfe und Verwerfungen in der Politik?
War ja nie. Mich interessiert das Individuum in seiner Einzigartigkeit. Das
auch da gibt es einzigartige Individuen.
Ja, aber das ist mir zu exponiert. Also diese herausragenden Machtsituationen. Ich finde, dass der große weiße Fleck im Leben der Menschen ist der eigene Alltag. Den Menschen den eigenen Alltag als etwas Spannendes und Wertvolles zu zeigen, das ist mein Thema. Und zur Tagespolitik, zu Themen wie Macht, zieht es mich nicht hin, weil es mir eben zu herausgehoben ist.
Zu Ihrer persönlichen Tagespolitik kommt heute noch dazu an diesem Dienstag, dass Sie lesen beim Stuttgarter Lesefestival Stuttgart liest aus Unter der Drachenwand. Man kann jetzt spontan nicht mehr hingehen, weil es ist leider für Sie natürlich wunderbar alles ausverkauft.
Ja, heute im Literaturhaus ist es, was ich gehört habe, ausverkauft, aber morgen bin ich noch im Hotel Silber. Es gibt noch viele andere Veranstaltungen in den kommenden 2 Wochen zu einzelnen Aspekten von Unter der Drachenwand. Würde mich freuen, wenn viele Leute kommen. Lohnt sich.
Ich habe mich gefreut, dass Sie heute gekommen sind. Wir sind gespannt, was Sie als nächstes schreiben werden. Herzlichen Dank fürs Kommen und alles Gute, Arno Geiger.
Danke für die Einladung.
Eins gehört.